In Japan, speziell Tokio, ist zu sehen, dass das Wohnen nicht nur als Wohnen verstanden werden sollte in der Wohnung, sondern eben auch als Aneinanderkettung von Alltagsfunktionen, Gefühlen der Vertrautheit, die ja nicht unbedingt nur mit der eigenen Wohnung zu tun haben müssen. Wir sehen, dass in Deutschland ja das Rückgrat des Wohnens außer Haus vorhanden ist und viel genutzt wird. Das sind diese Third Places, also Cafés, Restaurants. Das sind Orte, wo man sein Zuhause erweitern kann.
Herzlich willkommen zur 41. Episode Staffel 7 von Architektur statt Planung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer. Mein Name ist Kerstin Kunekat und ich spreche heute mit Florian Liedtke über seine Forschung im Rahmen seiner Doktorarbeit, in der er dritte Orte in der Stadt und das Wohnen außer Haus in Tokio untersucht hat. Thematisch lässt sich seine Arbeit in vier Punkte gliedern. Ich sage das hier so klar, weil es im Gespräch vielleicht nicht so deutlich wird. Erstens, Wohnfunktionen können in die Stadt projiziert werden und dort einen funktionalen Mehrwert bieten. Zweitens, das Wohnen außer Haus ist zeitlich, örtlich und preislich sehr niederschwellig zugänglich, auch weil es eng mit Bahnhofsarealen verbunden ist. Drittens, das Wohnen außer Haus basiert auf guter Fußläufigkeit. Viertens, das Wohnen außer Haus folgt einer räumlich-funktionalen Systematik und ist deshalb planbar. Was das alles genau heißt, darüber rede ich mit ihm. Außerdem sprechen wir über Manga-Cafés. Die Erklärung dazu folgt aber relativ spät, deshalb hier sei schon mal gesagt, der Name ist irritierend, mit Manga hat das wenig zu tun, sondern da werden Compartments oder kleine Räume, zum Beispiel zum Ausruhen oder Arbeiten angeboten. Und jetzt steigen wir ein ins Gespräch. Willkommen im Podcast der Bundesarchitektenkammer Architektur statt Planung, Florian Liedtke. Du hast Architektur studiert und nach deinem Bachelor einen Master in Urban Studies gemacht und im Anschluss hast du am Institute for Sustainable Urbanism an der TU Braunschweig promoviert. Deine Promotion zum Thema Wohnen und nachhaltigen Städtebau in ostasiatischen Metropolen trägt den Titel, und jetzt wird es etwas herausfordernd für die Zuhörerinnen, weil es ist natürlich eine wissenschaftliche Arbeit. Ich sag's auf Englisch und dann auf Deutsch. Density, Transit, Domesticity, Lessons from Tokyo's Commercial Architectures of the Home Away from Home for the Future of Domestic Space in the Metropolis. Auf Deutsch. Dichte, Transit, Domestizität, Lehren aus Tokios Gewerbearchitekturen des Wohnens außer Haus, in Anführungsstrichen, für die Zukunft des Zuhauses in der Metropole. Auch auf Deutsch. Ist es vielleicht nicht sofort zu verstehen, was dahinter steckt? Lass uns doch mal über deine Arbeit sprechen. Die ist verteidigt und wird innerhalb der nächsten Wochen als Open Access veröffentlicht. Also erstmal, bevor wir über diese Arbeit sprechen und deine wissenschaftlichen Erkenntnisse daraus, woher kommt dein Bezug zu asiatischen Metropolen?
Ich habe ein Highschool-Jahr gemacht nach der 10. Klasse in Japan, in einer japanischen Highschool in der Nähe von Tokio. Das war auch in einer japanischen Gastfamilie. Und das hat so ein bisschen meine persönliche Verbindung zu Japan, aber auch das Interesse begründet. Und dann später mit dem Architekturstudium, dann hat sich das auch in so eine fachliche Bahn gelenkt mit ja, Studienschwerpunkten, Studienreisen, Summer Schools. Später dann, als ich dann selber in Forschung und Lehre tätig war, auch Forschungsreisen nach Japan, so dass ich im Grunde in den letzten, ich weiß nicht, 12 Jahren im Schnitt mindestens einmal in Japan war. Ich habe zwischendurch auch ein Semester in Südkorea in Seoul studiert.
Worum ging es dann in deiner Forschung?
Also ganz kurz gesagt, geht es um kommerzielle, um gewerbliche Einrichtungen, Gewerbearchitekturen, die Funktionen und Gefühle des Zuhause-Seins anbieten, also als Ersatz von kleiner Wohnfläche in Japan. Das ist so das ganz Kompakte. Das spielt sich ab in einer weiten, großen Spektrum von Gewerbearchitekturen, angefangen bei was ganz Monofunktionalen wie Waschsalons oder Bistros, Restaurants, Cafés, bis hin zu sehr komplexen, multifunktionalen Räumen wie Karaoke-Boxen, Manga-Cafés, Compartment-Restaurants, Love-Hotels, wo man auch Privatheit bekommt.
Und größeren Raum.
Und größeren Raum, es kommt so ein bisschen drauf an, aber ja, also prinzipiell nochmal größeren Raum als das eigene Wohnzimmer, als das eigene Schlafzimmer beispielsweise, gekoppelt mit einer Vielzahl von anderen Funktionen zum Entspannen in Spas auch oder in Kapselhotels. Da gibt es so Hot Tubs, Saunas oder auch Unterhaltungsmedien in Manga-Cafés, Karaoke-Boxen. Das ist so die Kurzform?
Das ist die Kurzform, genau. Wir brauchen erstmal den Bogen. Du hast also diese Gewerbearchitektur untersucht. Und was hast du mit dieser Untersuchung gemacht oder erkannt?
Was habe ich erkannt? Also ich kann versuchen, das so in vier große Punkte zu gliedern. Das eine ist, dass wir hier, wie gesagt, dieses Portfolio an verschiedenen Gewerbearchitekturen haben. Und das deckt im Grunde alle wesentlichen Funktionen der Wohnung ab. Also von Schlafen, Erholung, auch das Treffen mit anderen Leuten bis hin zu der Zugriff zu Alltagsgegenständen. Also gehe ich nicht an den Kühlschrank, sondern in den Convenience Store, der auf dem Weg zur Arbeit liegt. Das kann also alles abgedeckt werden zu einem gewissen Grad. Und es ist nicht nur eine Kompensation von der Wohnfläche, die nicht da ist, sondern eben auch ein Mehrwert, der erzeugt wird. Also der Spa-Bereich in den verschiedenen Einrichtungen, der hat ja einen höheren Wert der Entspannung als vielleicht meine Badewanne zu Hause oder das Essen, was ich in einem Bowl- oder Nudelsuppenrestaurant bekomme, ist schneller bereitgestellt, als wenn ich das selber koche und wahrscheinlich auch schmeckt es besser. Also wir haben als Ergebnis zum einen, dass diese Wohnfunktionen, ich sag mal, die ganz rationalen Funktionen outgesourced werden, aber eben auch Gefühle des Zuhause-Seins, Privatheit, Komfort, Praktikabilität, was damit zusammenhängt. Das finden wir alles in diesen Gewerbeeinheiten außer Haus und nicht nur als Kompensation, sondern eben auch als Mehrwert. Das ist das eine. Das andere ist, diese Gewerbeformen, die sind alle sehr gut zugänglich. Einmal durch bestimmte Service- und räumliche Faktoren, also lange Öffnungszeiten, schneller Zugang von der Straße aus und auch sehr erschwingliche Preise. Plus auch im Rahmen der Zugänglichkeit eine sehr dichte Agglomeration, also eine große Verbindung dieser verschiedenen Gewerbe um Bahnhofs- und Schieneninfrastruktur. Also das ist wirklich, Bahnhöfe sind Magnete für Menschen, die pendeln, aber eben auch von diesen verschiedenen Gewerbeeinheiten, die dann die Dienstleistungen bereitstellen von Leuten, die dann Bedürfnisse haben rund um die Uhr. Dann haben wir noch den Punkt, dass ich erkannt und nachgezeichnet habe, dass Fußläufigkeit eine große Rolle spielt für dieses Wohnen außer Haus. Das ist sozusagen die Matrix, auf der sich das alles bewegt, weil es einerseits ermöglicht, dass man schnell rein und raus kann aus den unterschiedlichen Gewerben. Also man kann die wirklich einfach, während man sich durch die Stadt bewegt, in seine tägliche Routine integrieren.
Also Tokio ist eine Addition aus vielen Ministädten, die eigentlich autark auch funktionieren könnten.
Das weiß ich nicht. Also ich würde es nicht als Ministädte bezeichnen. Es sind wirklich unglaublich viele Punkte, die ineinander greifen. Was aber richtig ist, ist, dass es verschiedene Subzentren gibt und ausgehend von den Subzentren nochmal andere kleine Punkte. Wo du schon recht hast, ist, dass in gewisser Weise die Bahnhöfe, das sind ja wirklich auch also große und kleine in Anführungszeichen, die haben trotzdem sehr großes tägliches Fahrgastaufkommen. Die funktionieren schon als Magnet und haben eine gewisse Strahlwirkung. Die Gebäude sind sehr, sehr dicht, sehr hoch gebaut bei diesen Bahnhöfen und haben dann auch eine hohe Geschossfläche, generieren die nahe diesen Bahnhöfen. Und das gibt auch Raum, um diese verschiedenen Gewerbeeinheiten zu integrieren. Also das hat auch alles mit transitorientierter Entwicklung zu tun, die dann wiederum auf eine Fußläufigkeit einzahlt. Und der letzte Punkt ist, dass ich nachgezeichnet habe, dass das Wohnen außer Haus in einem gewissen Grad planbar ist. Also vorher, das ist auch die Forschungslücke, die bestand, war nicht so richtig klar, in welchen Gewerbearten sich dieses Wohnen außer Haus überhaupt abspielt, also welche Funktionen damit einhergehen, aber auch welche architektonischen Mittel da benutzt werden, um Gefühle, Funktionen des Zuhauses zu projizieren. Und ich habe genau das getan, also geguckt, wo findet das statt, welche Gemeinsamkeiten gibt es auf dem Maßstab der Architektur, also was ist sozusagen die architektonische Typologie hier, aber auch wie setzt sich das auf dem Maßstab der Stadt zusammen, wo finden wir bestimmte Agglomerationen, zum Beispiel maßgeblich an Bahnhöfen. Warum ist das so? Und dann wiederum auch entwickelt aus einer Analyse der Entwicklungsgeschichte jedes einzelnen Types, den ich mir angeguckt habe. Wie entwickeln sich diese Typen? Was sind so die Treiber für die Entwicklung eines Wohnens außer Hauses? Wo sind vielleicht Stellschrauben? Was sind die Grundlagen, die man haben muss, um so ein System zu erreichen? Mhm. Das sind so die zentralen Erkenntnisse, vielleicht noch ergänzt um den Punkt, aber ich glaube, da kommen wir bestimmt noch dazu, dass auf der Grundlage man auch diskutieren kann, also auf der Grundlage der Erkenntnis, es ist planbar. Die Frage zu diskutieren, ist es denn auch übertragbar in andere Regionen?
Und ein Treiber wird ja sein Wohnraummangel, dass man einfach auf kleinem Raum nicht so viele Tätigkeiten unterbringen kann, wie wir das hier gerne tun.
Absolut, genau. Also ich würde noch ein bisschen das detaillieren. Ich meine, Tokio urbanisiert sich konstant oder hat sich konstant urbanisiert seit dem Feudalzeitalter, aber nach dem Zweiten Weltkrieg hat das nochmal andere Dimensionen angenommen, in den 50er, 60er Jahren. Also die Stadt wurde nochmal dichter, plus es gab eine unglaublich schnelle und große Expansion, die wurde auch maßgeblich vorangetrieben durch private Bahnunternehmen, was dann natürlich auch dazu geführt hat, dass es eben diese Konzentration um Bahnhöfe gibt. Und durch diese Geschwindigkeit haben wir einmal die Dichte, heißt mangelnder Wohnraum, aber auch, das ist jetzt eher in früheren Jahrzehnten, eine mangelnde Qualität an Wohnraum. Das spielt jetzt wirklich eine ganz untergeordnete Rolle. Aber früher war es so, ich sag mal bis in die 70er, 80er hinein, dass ein großer Anteil der Wohnungen in Tokio tatsächlich auch kein eigenes Bad hatte und dann angewiesen war darauf, Nachbarschaftsbad zu besuchen. Es gab Tausende davon in Tokio und jetzt sind wenige hundert übrig geblieben, wo dann die Leute sich getroffen haben, um zu baden, aber eben auch als eine Art Community-Zentrum, ne? Also wo man sich austauschen kann, wo man ins Gespräch kommt. Also Urbanisierung, Dichte, Expansion als wichtige Treiber.
Was verstehen denn die unterschiedlichen Kulturen Deutschland und Japan nehmen wir jetzt mal, weil du ja vor allen Dingen in Tokio auch die Untersuchung durchgeführt hast, unter Wohnen. Wohnen ist ja keine Tätigkeit in dem Sinne oder beziehungsweise vielleicht in Japan, aber hier versteht man ja vor allen Dingen darunter alles, was in den vier Wänden stattfindet. In den eigenen vier Wänden meine ich natürlich.
Das stimmt. Vielleicht ist es auch alles eine Frage von Framing. Also ich will es jetzt gar nicht so exotisieren und sagen, also auf der einen Seite natürlich, Japan und Deutschland haben andere Kulturen, das wissen wir und das ist so, aber auf der anderen Seite haben wir ja schon heutzutage sehr ähnliche und hohe Ansprüche an Wohnraum.
Und an Design?
An Design, ich würde sagen, da gibt's vielleicht anderes Framing. Also Japan kann schon ein bisschen verspielter sein, ein bisschen praktikabler vielleicht manchmal als Deutschland. Aber was ich sagen will, ist, dass Wohnen als Fläche oder als Funktion, das ist ja die Frage, ne? In Deutschland begreifen wir Wohnen als Fläche, die eingehegt ist von unseren vier Wänden, wo wir Miete bezahlen, die wir gekauft haben vielleicht. Und in Japan, speziell Tokio, ist zu sehen, dass das Wohnen nicht nur als Wohnen verstanden werden sollte in der Wohnung, sondern eben auch als Aneinanderkettung von Alltagsfunktionen, Gefühlen der Vertrautheit, die ja nicht unbedingt nur mit der eigenen Wohnung zu tun haben müssen. Ich kann ja auch mein Lieblingscafé haben oder meine Bar, wo ich oft hingehe, mich mit Freunden treffe. Oder vielleicht ist es eben auch der Park. Also es müssen ja tatsächlich, meine Arbeit dreht sich um gewerbliche Einrichtungen, aber es können natürlich auch öffentliche Plätze sein. Also der zentrale Unterschied ist schon, dass Deutschland das so begreift, als wenn es wirklich diese Wohnung gibt als zentraler Ankerpunkt. Und in Japan dreht es sich eher mehr um einen funktionalen Begriff von Wohnen, der im positiven Sinne fragmentiert sein kann.
Hier ist ja auch die Wohnung schon auch ein Statussymbol, mittlerweile sowieso, weil die Mieten sind sehr gestiegen und wer es sich leisten kann, kann sich auch eine große Wohnung leisten. Je besser man gestellt ist, desto größer die Wohnung, desto besser die Lage. Ist das in Japan auch dann so oder ist das dann eher weniger so? Ich höre heraus, es ist weniger so.
Das hängt auch zusammen mit der Antwort, die ich vorher gegeben habe. Ich glaube, da gibt es auch in Japan gar nicht so große Unterschiede. Würde auch sagen, dass das schon ein Statussymbol ist, viel Wohnfläche zu haben. Der Unterschied zu Deutschland ist vielleicht eher im Großen und Ganzen, dass man mehr gezwungen ist, sich mit der Tatsache auseinanderzusetzen, dass Wohnraum endlich ist in der Stadt. Also unabhängig davon, ist es ein Luxus oder nicht. Also es ist in Japan viel schwieriger, beispielsweise die Wohnfläche zu akkumulieren, die wir in Deutschland pro Person haben. Ne? Also in Tokio haben wir durchschnittliche Wohnfläche von 19 Quadratmeter pro Person und in Berlin sind es, glaube ich, irgendwo bei Mitte 40. Mhm. Also ein Vielfaches.
Doppelt.
Ja, da geht's in Japan wirklich mehr, also es ist noch ein höherer Druck da, sich mit dieser Diskrepanz auseinanderzusetzen. Es gibt auch in Japan dieses Ungleichgewicht, also ich sag mal eine ungleiche Verteilung von Wohnraum. Das Mittel ist 19 Quadratmeter, aber es gibt natürlich viele, die auf weniger wohnen. Es gibt teilweise Wohnungen, die sind unter 20 Quadratmeter groß. Und das Wohnen außer Haus ist eine Reaktion auf diesen Druck, den es einfach gibt. Und ich würde auch sagen, auf der einen Seite eine praktikable, praktische, hands-on Auseinandersetzung mit, okay, wir haben wenig Wohnfläche, was machen wir da? Aber gleichzeitig auch sowas Spielerisches, was können wir denn für einen Mehrwert gewinnen? Eine Neugierde, Mutigkeit, auch sich auf neue Sachen einzulassen, wie Manga-Cafés, Karaoke-Boxen, die es ja vor 1990 auch nicht gab in Tokio. Ne? Also es ist nicht so, dass es immer da war. Mhm. Es ist irgendwo aus einer Notwendigkeit heraus geboren und einer Neugierde.
Und wie erlebst du dann den öffentlichen Raum? Was macht das mit der Gesellschaft? Ist die lebendiger und etwas, ich sag mal so, nicht so, um das mal wertend, ich krieg's gerade nicht wertfrei hin, nicht so gehemmt vielleicht? Also hier in Deutschland zum Beispiel haben wir ja auch vielleicht wetterbedingt, keine Ahnung, aber wir bewegen uns im öffentlichen Raum nicht so kreativ unbedingt. Es sind nur ein paar einzelne Straßenkünstler vielleicht, aber sonst sind wir jetzt als Gemeinschaft, begegnen wir uns nicht und fangen an zu tanzen oder irgendwas. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass die Japaner das machen, nur ich habe es selber in Taiwan gesehen, dass die Straße anders genutzt wird und da wird getanzt, da tanzen die Jugendlichen, da tanzen die Alten und niemand schämt sich da und es wird einfach gelebt. Und es ist sehr der Eindruck von einem sehr gemeinschaftlichen Leben. Jetzt hast du ja auch Konsumräume untersucht. Und wenn wir hier von Konsumräumen sprechen, auch im Podcast hier schon davon gesprochen haben, dann sehen wir uns eigentlich immer nach Räumen, die frei sind von Konsum. Aber anscheinend gibt es da einen Unterschied. Es ist ja ein Unterschied, ob du einen Konsumraum, ein Einkaufscenter meinst oder die Gewerbe, die du jetzt sagst, die sich genau eigentlich darauf zuschneiden, auf die Bedürfnisse und das Thema Wohnen erweitern. So, jetzt habe ich einen sehr weiten Bogen gemacht, aber was ich eigentlich fragen will, ist, was macht es mit der Gesellschaft?
Ich muss mal kurz überlegen und ich glaube, aus einer wissenschaftlichen Perspektive kann ich wahrscheinlich keine befriedigende Antwort geben, weil es schwierig ist, dieses Thema Raum, Architektur und Gesellschaft und die Kausalität dazwischen voneinander zu trennen. Also die japanische Gesellschaft mit teilweise auch ihren Problemen von großem Druck, der auf Individuen lastet, mit Problemen der Einsamkeit, auch von älteren Personen, von jüngeren Personen, gerade auch in den großen Städten. Das ist etwas, was existiert und es fällt mir jetzt schwer, darüber zu sprechen, wo die Kausalität vielleicht mit dem Wohnen außer Haus ist. Ich würde aber gern auf die Konsumräume zu sprechen kommen. Das ist nämlich auf der einen Seite eine große Chance und eine große Kraft dieses Systems in Japan, dass es ja etwas ist, was durch den privaten Sektor entwickelt wurde als gewerbliche Elemente, die sehr erfolgreich sind. Da stecken große Industrien, große Franchises hinter, also beispielsweise Karaoke, aber natürlich auch die vielen Restaurants und Cafés, die wirklich, ich sag mal, 70-80% aller Gewerbe, die ich untersucht habe, ausmachen. Und durch dieses Kapital, was auch einfach mobilisiert wurde, konnte eine Investition in hochspezialisierte Services-Räume stattfinden. Und dann auch zu erschwinglichen Preisen.
Ich wollte gerade fragen, welche Schicht oder für wen ist das bezahlbar?
Das ist der Punkt. Das kann man nicht ganz klar beantworten. Also wir sehen, dass durch die Bank weg es eine sehr hohe Nutzerfrequenz gibt. Die, also ich habe das aufgegliedert in ein Spektrum von sehr privaten, also Gewerbeeinrichtungen, die Privatheit anbieten, bis hin zu, also in der Mitte dann Restaurants, Cafés, ganz normal. Und auf dem anderen Ende des Spektrums sehr monofunktionale, rein praktikable Einrichtungen wie Waschsalons oder Getränkeautomaten oder Convenience-Stores. Und diese eher auf dem anderen Ende Praktikabilität oder in der Mitte angeordnete Orte, die Komfort anbieten, Third Places.
Die Third Places, die haben wir noch nicht angesprochen.
Nee, die werden wir noch ansprechen. Aber das wird sehr intensiv genutzt. Und es ist auch pro einzelne Leistung, die ich dort abfrage, ist das sehr, sehr günstig. Und das andere Ende ist eher auf einer gelegentlichen Basis. Trotzdem, durch die Bevölkerung hinweg, das sehe ich an Marktumfragen, benutzt das ein sehr hoher Anteil der Bevölkerung. Aber es kostet Geld, trotz aller Zugänglichkeit. Das heißt, es gibt hier eine Grenze, die besonders Haushalte mit niedrigen Einkommen betrifft, die auf der anderen Seite ja natürlich auch die größten Leidtragenden sind, wenn es um die konventionelle Wohnung geht, ne? Also mit einem geringeren Einkommen kann man sich weniger Wohnfläche leisten und mitunter auch nur Wohnfläche außerhalb des Zentrums, wo man dann mehr pendeln muss, wo man vielleicht auch mehr Zeit außerhalb der Wohnung verbringt. Man kann sagen, es ist generell ein höherer Bedarf an Wohnfunktionen außer Haus da. Aber man hat auch weniger Geld, um an diesen Wohnfunktionen außer Haus zu partizipieren. Und da ist eine große Fehlstelle und Steuerungsbedarf in Tokio, um das Wohnen außer Haus auch noch mehr zugänglich zu machen.
Woher kommt eigentlich der Begriff Wohnen außer Haus? Und Third Place kommen wir auch danach drauf, was das heißt. Aber Wohnen außer Haus, kommt das von dir?
Das ist eine gute Frage, dass du das zusammenstellst, weil das hängt zusammen, Wohnen außer Haus und Third Places. Und Third Place ist ein Begriff, der vom Soziologen Ray Oldenburg kommt, wurde in den 80ern geprägt und bedeutet, also der dritte Ort im Leben von Menschen im Alltagsleben nach dem ersten Ort, dem Zuhause, also das Zentrum von persönlichem, vom Familienleben, der zweite Ort, die Arbeit oder Schule vielleicht, also Orte des Erwerbs, aber auch der Bildung, des Zugewinns, der auch dafür da ist, den ersten Ort zu stützen. Und dann gibt's dritte Orte, die etwas zusätzlich bereitstellen. Und hier kommt der Begriff von Ray Oldenburg, Home Away from Home, also Wohnen außer Haus, das ist die geläufige Übersetzung, der beschreibt, dass das Orte sind, wo man sich wie zu Hause sehr wohl fühlt, ungezwungen. Das können, oder Oldenburg beschreibt es als Orte des Zusammentreffens hauptsächlich, wie Bars, Pubs, Cafés, wo man wirklich einen Fokus darauf legt, auf Gemeinschaft und unter allem wirklich der Charakter des Zwanglosen. Die Catchphrase ist come as you are. Und was ich super interessant fand in der Auseinandersetzung mit Third-Place-Forschung in Japan ist, dass es da um 2000 ein Shift gab in der Interpretation davon. Also während Oldenburg, die klassische Auffassung von Third Place ist, das sind Orte der Gemeinschaft, wo man hauptsächlich sich unterhält. Gab es speziell in Japan, aber auch weltweit den Shift zu sagen, es sind nicht nur Orte, wo man sich unterhält, wo man mit anderen Leuten zusammenkommt, sondern es sind auch Orte des individuellen Entspannens, des Alleineseins, in gewisser Weise des Rückzugs. Wir sehen es auch heute an vielen Leuten, die im Café sitzen, die ein Buch lesen, sich entspannen, die vielleicht arbeiten auch.
Hier in Deutschland oder auch in Japan?
Ich würde sagen, das ist universell und zeigt ja auch so ein bisschen die globale Ebene des Wohnens außer Haus, die es irgendwo gibt, mit großen Franchises, die es in Berlin gibt, die es in New York und London gibt, die es aber eben auch in Tokio gibt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Starbucks sitze in Tokio, dann weiß ich ganz genau, was mich erwartet. Ich habe nicht das Gefühl, ich werde hier unangenehm überrascht, sondern ich habe gleich das Gefühl der Vertrautheit, weil das Menü ist gleich, das Interieur ist gleich. Und das macht eben auch einen ganz großen Aspekt aus oder ist eine Strategie, um Vertrautheit, Domestizität zu kreieren.
Es ist natürlich auch ein bisschen unpersönlich durch diese Franchise-Ketten. Ist das da Thema oder freuen die sich über Ketten, die von Amerika rüber schwappen?
Ich glaube, es existiert ja sowieso alles nebeneinander. Also wir haben große Ketten von Cafés und wir haben aber auch, ich bringe es immer wieder, Karaoke-Boxen zum Beispiel, die ja sehr große Ketten sind, dann aber in ihren einzelnen Räumen eine unglaublich hohe Vielfalt haben an Designs, die sie dort anbieten.
Also die Strategien, um eine vertraute Wohnlichkeit zu schaffen, die verfolgen dann schon auch alle, weil das einfach nötig ist auch und weil es ein Konzept ist, das sozusagen fest verankert ist im Tokioter Stadtraum.
Ja, also ich würde sagen, alle verfolgen irgendeine Strategie, um Vertrautheit anzubieten, um gewisse Wohnfunktionen, Räume der Wohnung zu emulieren, also nachzubilden. Das ganz Einfachste ist eben diese Strategie der Franchises, Redundanz von Design über verschiedene Standorte hinweg. Dann gibt's aber auch einfach etwas, was ich nenne Verkleinerung oder Vergrößerung von Wohnmotiven. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt das Schlafzimmer haben, was dann in der Funktion und im Raum verkleinert wird zu einer ganz kleinen, zum ganz kleinen Compartment in Manga-Cafés mit etwas schulterhohen Sichtschutzen und einer Matte, die dieses ganze Compartment ausfüllt.
Also Schlafkojen im Manga-Café.
Ein Manga-Café oder zum Beispiel Kapselhotel, das ist ja auch was Ähnliches. Mhm. Ah ja, okay. Wo einfach dieses Motiv oder der Raum genommen wird in seiner Ganzheitlichkeit, Schlafzimmer, und wird dann einfach verkleinert.
Welche Funktion hat ein Manga-Café noch? Also für mich klingt das einfach klang es jetzt nach einem Café, deswegen muss ich jetzt ein bisschen überrascht über das Schlafzimmer-Setting dann.
Manga-Café, der Name ist tatsächlich sehr irreführend. Manga-Café dreht sich um entweder kleine Compartments, die nach oben hin offen sind, etwa schulterhoch, und die sind entweder ausgestattet mit Matten, wo man sich hinlegen kann, plus einem Computer. Oder es sind tatsächlich kleine Räume in ähnlichen Maßen, also ich sag mal 1x2 Meter im Schnitt.
Das ist wirklich interessant, wenn man das selber überhaupt nicht kennt. Ich war auch noch nie in Japan. Die Wohnung ist ja auch noch viel größer, das sind ja ähnliche Maße. Was dann der Mehrgewinn ist, in einem fremden, genau gleich großen Schlafzimmer zu liegen dann im Endeffekt?
Es gibt mehrere Mehrgewinne. Also das eine ist auf jeden Fall, es sind Inhalte, Access, Zugang zu IT, ein Computer, aber dann gibt es eben auch eine ganz große angeschlossene Bibliothek von Printmedien, die sich hauptsächlich zusammensetzt aus Mangas, also Comics, aber auch andere Sachen, Zeitungen, einigen Büchern. Plus man hat in der Regel Zugang zu Duschen, im Preis inbegriffen, manchmal sogar zu Spa-Bereichen, in der Regel free Softdrinks, manchmal sogar kostenfreies Essen. Und man kann dort entspannen. Das ist wichtig, wenn man weiß, dass Leute unter Umständen weiter weg wohnen und dort diesen Ort über den Tag brauchen, zwischendurch.
Die Pendler auch.
Die dort auch übernachten können. Also die sind 24/7 offen. Und wenn man den letzten Zug nach Hause verpasst, in Tokio hören die Züge zwischen 12 und 1 Uhr auf zu fahren. Das heißt, wenn man da nicht zu Hause ist, dann muss man gucken, dass man irgendwo unterkommt in Manga-Cafés, Kapselhotels etc. Das ist das eine, und da muss man auch wissen, dass ein hoher Anteil an jungen Menschen in Tokio unter 35 bei den Eltern wohnt, die dann auch dort noch eine höhere Privatsphäre bekommen können. Mhm.
Okay, ja, alles klar. Vielen Dank für die Ausführungen. Dann ist es auch jetzt auch den Menschen klar, die noch nicht in Japan waren. Du hast uns jetzt einen super Einblick gegeben. Wie ist es denn in Deutschland? Hast du ähnliche Dinge auch hier mal gefunden? Hast du danach hier gesucht? Gibt es sowas hier auch?
Also wir sehen, dass in Deutschland ja das Rückgrat des Wohnens außer Haus vorhanden ist und viel genutzt wird. Das sind diese Third Places. Also Cafés, Restaurants, wo man einerseits so ein Grundbedürfnis nach Essen, Trinken erfüllen kann. Je nachdem, wie teuer das ist, kann man es als Grundbedürfnis oder als Mehrwert nehmen. Aber das sind trotzdem auch Orte, wo man sein Zuhause erweitern kann. Im Café kann ich mich hinsetzen, kann etwas lesen. Ich kann es vielleicht auch benutzen als Ersatz, für Remote Work, weil ich nicht zu Hause arbeiten kann oder will.
Ich bin neulich aus dem Café vertrieben worden mit meinem Laptop.
Das finde ich nicht gut.
Er hat dann so ein Franzose hat gezeigt auf den Aufkleber mit einem durchgestrichenen Laptop und da wurden wir verjagt.
Das ist interessant.
Ja, fand ich auch.
In gewisser Art und Weise eine Entwicklung, die ich jetzt in den letzten Jahren in Tokio beobachtet habe, dass zunehmend auch Aufsteller dort überall sind, dass man maximal 90 Minuten oder 2 Stunden einen bestimmten Platz nutzen darf und dann gebeten wird, auch weiterzugehen, weil es eben diese hohe Nutzung gibt von Menschen, die dort arbeiten und vielleicht nur einen Kaffee konsumieren. Mhm. Also ja, das ist ein Punkt. Nichtsdestotrotz haben wir Cafés, haben wir Restaurants, wo man alleine sein kann, wo man sich auch treffen kann mit anderen Leuten. Und die Revolution wäre jetzt im Grunde der Schritt zu Compartments mit einem Zugewinn an vielen, vielen anderen Funktionen. Und ich sage mal, in Japan sind es Karaoke-Boxen, sind es Manga-Cafés, sind es Love-Hotels, wo Menschen sich treffen, also etablierte Beziehungen, um Sex zu haben. Die spezialisieren sich auf bestimmte Atmosphären. Das ist auch nicht anrüchig, sondern es ist etwas sehr Verankertes in der Gesellschaft.
Jetzt haben wir ja natürlich unsere großen Wohnungen, wo wir alles prima ausüben können, was wir wollen. Meinst du, das geht sozusagen dann auch ein bisschen mit da einher, mit der Idee, Wohnraum zu reduzieren und dann sich mal vorstellen zu können? Also ich stelle mir die deutsche Mentalität noch ellenlang weg davon, sich ein Love Hotel vorzustellen und dafür ist die Wohnung aber kleiner. Aber natürlich kann man sich vorstellen, dass es irgendwann gelingen kann, das so zu framen, dass man sagt, das ist was sehr Positives. Den Ort mal zu wechseln für bestimmte Tätigkeiten des Wohnens, des Lebens, das gehört dann dazu zum Leben. Aber kannst du dir das vorstellen, dass das hier zu etablieren ist, teilweise?
Also klar, der Leidensdruck, der scheint noch nicht so hoch zu sein, dass man jetzt sagt, von heute auf morgen machen wir jetzt hier überall Home Away from Home Businesses. Die Frage nebenher ist ja auch, welche Form soll es denn in Deutschland annehmen und welche Bedürfnisse? Das muss ja aus dem lokalen Kontext herkommen und das muss auch in der Gesellschaft breit diskutiert werden. Ich glaube aber, die Notwendigkeit ist da, über dieses Thema zu sprechen, weil wir sehen, dass wir mit den Werkzeugen, die wir haben, im Wohnungsbau, in Wohnfragen, dass wir an Grenzen kommen. Also wir können ja verschiedene Sachen machen. Wir können Wohnfläche erhöhen durch Verdichtung. Wir können Wohnfläche umverteilen. Wir können die Stadt weiter expandieren, was vielleicht nicht so gut ist, weil dann wandeln wir Grünflächen um. Das ist auch irgendwo aus Ressourcensicht nicht das Wünschenswerte. Trotzdem ist das alles möglich. Wir können über die wirtschaftliche Schiene gehen und Mieten angleichen und dahingehend regulieren. Aber wir merken, dass das alles nicht so richtig ein Quick-Fix ist, beziehungsweise an der aktuellen Lock-in-Situation, die wir hier haben im Wohnungsbau, dass es hier, ich will nicht sagen, eine Sackgasse gibt, aber dass es dann trotzdem erstmal ertragreich erscheint, über weitere Werkzeuge zu reden. Und Wohnen außer Haus ist jetzt auch nicht das Allheilmittel. Also ich habe das gesagt, wir haben hier immer noch das Problem, dass das zumindest in Tokio ein privat getriebenes System ist. Klar, man kann da auch vielleicht mit öffentlicher Beteiligung das entwickeln, aber mit welchem, auf welcher Kapitalgrundlage passiert das dann? Ne? Das ist die Frage. Nichtsdestotrotz, wir merken, Wohnraum ist knapp. Es gibt eine fortschreitende Urbanisierungstendenz auch in Deutschland. Das heißt, Wohnraum wird knapper. Was passiert, wenn wir noch höhere Migrationsfluchtbewegungen bekommen? Das ist nochmal eine Urbanisierungstendenz vielleicht obendrauf. Also wir tun gut daran zu überlegen, was sind unsere Optionen und es abzuwägen.
Hm. Lock-in meint, du hast gesagt, du willst nicht Sackgasse sagen, ist Lock-in nicht das gleiche wie Sackgasse?
Lock-in im Wohnungsbau heißt, dass es so unattraktiv ist, für Menschen umzuziehen, dass sie im Endeffekt in der eigenen Wohnung bleiben. Also es ist so viel teurer, vielleicht auch, wenn man sich von einer bestimmten Wohnfläche verkleinern möchte. Es ist trotzdem teurer oder es gibt wenig Zugewinn. Und aufgrund dieses fehlenden Mehrwertes bleiben die Leute da, wo sie sind.
Ja. Der Punkt konsumfreie Räume, den finde ich auch nochmal ganz interessant, weil das wäre ja etwas, was auch in der Debatte hier auch schon diskutiert wird. Und auch, dass die Gesellschaft, also auch in unserem Berufsstand wird es ja diskutiert, dass die Gesellschaft Räume braucht zur Begegnung und eben die konsumfrei sind. Und das wäre dann sozusagen auch ein Ansatz, den man hier in deutschen Städten gut verfolgen könnte eventuell, ne? Man bräuchte halt, also ich weiß nicht, ob das da jetzt gut reinpasst, aber ich habe eine GmbH, ist das glaube ich, entdeckt, die heißt Pausify und die hat ein Konzept jetzt, um damit Menschen sich begegnen in Räumen, die ab, weiß ich nicht, 18 Uhr nicht mehr genutzt werden. Die mieten die dann, man kann einen Beitrag zahlen, man geht hin und zwar ist das in The Edge am Berliner Hauptbahnhof und dort treffen sich Menschen um eine Stunde, ist erstmal Ruhezeit, da kann jeder lesen oder was auch immer, man kann sein Buch mitbringen, sein Konzept mitbringen für irgendein Projekt und dann gibt es irgendwie Gruppierungen, man kann sich zu Gruppen zusammenschließen, maximal 7 wohl und tauscht sich dann aus über das mitgebrachte Buch, das mitgebrachte Projekt, was auch immer. Also es gibt so einen Programmplan und Menschen, die da hingehen, berichten ganz begeistert, wie toll das ist, weil man sozusagen wirklich da hingeht, um sich nur auszutauschen über gewisse Dinge, Buchclub-mäßig halt. Sowas, da gibt's eigentlich wenig und kommt mir sehr revolutionär gerade vor.
Ja, total interessant. Also informelle Nutzung von Räumen.
Ja, und einfach so ein Zusammenkommen, ohne konsumieren zu müssen, ohne ein Ziel, einfach nur sich austauschen. Mir scheint es gerade in dieser politischen Lage wichtig auch, wo die Demokratie angegriffen wird, auch von vielen Seiten. Vielleicht spüren wir das hier jetzt noch nicht so, aber weltweit gesehen denkt man sich ja auch, dass diese Räume ja auch wichtig sind zum Austausch.
Das Wohnen außer Haus besteht ja aus verschiedenen Ebenen. Dieser gewerbliche Aspekt ist einer, der in Tokio einfach hervortritt, weil es eine unglaublich hohe Spezialisierung auf Wohnfunktionen gibt. Daneben gibt es aber ganz klar den öffentlichen Raum. Es gibt informelle Nutzungen, wie du sie beschreibst. Es gibt vielleicht in dem Spektrum, also Parks gehören ja auch dazu, ne? Auch Räume, die von der öffentlichen Hand bereitgestellt werden, Bibliotheken vielleicht oder Nachbarschaftszentren, wo genau so eine informelle Grassroots vielleicht Organisation stattfinden kann. Aber es gibt auch im Spektrum Wohnen außer Haus virtuelle Räume, die diskutiert werden. Also wo man sich virtuell zum Beispiel bei Online-Spielen zusammen trifft. Man kann aber sogar Social Media als Raum diskutieren, in dem so eine Vertrautheit und ein sozialer Austausch stattfindet. Und was ich damit sagen will, ist, dass wir dieses Spektrum auch brauchen und dass es auch nicht darum geht, das Wohnen außer Haus als gewerbliche Form alleinig dastehen zu haben. Ich denke, eine Stadt lebt ja auch davon, dass es diese unglaublich vielen Schichten hat und diese Dynamiken. Und fast jede Dynamik hat ja irgendetwas, was sie beiträgt und oft auch was Positives, weil da Dissonanzen entstehen, weil Bewegung entsteht, bestimmte Stimuli, die dann Entwicklung vorantreiben und Ideen vorantreiben. Und deswegen sind natürlich solche informellen Treffen, haben auch ihren Platz neben gewerblichen Einrichtungen.
Das ist der Fächer, den du gerade aufgemacht hast, dass man mal einen Überblick hat, aus welchen Räumen bestehen denn eigentlich die Stadt und aus welchen Schichten. Also Schichten der Tätigkeiten meine ich jetzt nicht, soziale. Ja, ich würde zum Abschluss gern kommen und vielleicht nochmal über die Rolle von Stadtplanung und auch in der Architektur sprechen. Welche Rolle siehst du in unserer Profession? Du bist ja hier im berufspolitischen Podcast der Bundesarchitektenkammer. Und du hast ja eben auch gesagt, das ist, muss nicht unbedingt mit der Architektur so gekoppelt sein. Und du hast ja auch eher so die Funktionen untersucht. Nichtsdestotrotz, ist es eher ein zivilgesellschaftliches Thema, sich Räume da zu nehmen? Oder ist es ein gewerbliches Thema oder vielleicht doch ein Thema der Planung und der Kommunen auch?
Also wenn wir über dieses Thema sprechen, Wohnen außer Haus, dann ist es wichtig, das in seiner Komplexität zu verstehen und Interdisziplinarität. Und ich komme ja auch aus dem Spektrum Architektur, Design, Stadtplanung, Urbanistik und gucke mir speziell die Räume an, die geformt werden können, die geplant werden können. Und mit der Expertise kann man sich auch oder muss man sich in unserem Berufsstand auch einbringen in diesen Diskurs? Nichtsdestotrotz ist es etwas, was jetzt nicht von einigen wenigen Personen diskutiert werden kann. Also zum Beispiel, brauchen wir das? Auf welche Grundlage stellen wir das finanziell? Wie ist die Regulierung etc.? Welche Bedürfnisse sollen überhaupt damit abgedeckt werden? Das ist ja etwas, was aus einer Gesellschaft herauskommen muss. Dafür muss erstmal ein weiteres Bewusstsein entstehen, dass es diese Thematik gibt. Und man kann sich dann auch damit auseinandersetzen. Und es gibt ja auch Kontroversen darum, wie die Frage, wollen wir wirklich in kleineren Wohnungen leben? Überspitzt, der Mensch wird reduziert auf so einen Hühnerstall und muss jetzt auch noch für seine weiteren Wohnfunktionen wie im Abo-Modell bezahlen, wie bei Netflix oder ich weiß jetzt nicht, ob ich nur einen nennen darf, aber das sind so die Kritikpunkte, die man haben muss, und man kommt auch nur zu einer Lösung bei diesem Thema, wenn man das breit diskutiert, denke ich. Und die Rolle von Planenden in diesem Kontext ist, Expertise bereitzustellen, welche Form das annehmen kann, welche Möglichkeiten es gibt, welche Szenarien, ohne dass man da jetzt eine Vorfestlegung machen kann.
Und letzte Frage, wirst du dich dafür stark machen, die Kultur des Wohnens außer Haus auch in Deutschland zu fördern, die Debatte voranzutreiben und so weiter? Stehst du mit deinem Wissen der Branche, der Politik, wie auch immer, zur Verfügung in Zukunft?
Ich mache mich dafür stark, darüber zu reden. Ich finde, das ist eine Thematik, die zur Lebensqualität in dicht besiedelten Städten auch in Deutschland beitragen kann. Das ist etwas, was einen Mehrwert erzeugt, das ist was Spaß macht, was vielen Menschen in ihrem Alltag auch ja Neugierde befriedigt. Und insofern, ja, also ich finde, das ist wichtig, dass die Auseinandersetzung damit. Als Wissenschaftler kann ich auch nicht sagen, zum jetzigen Zeitpunkt, das ist das, was wir brauchen. Ich glaube, wir müssen uns weiter damit auseinandersetzen, aber die Zeichen stehen auf, ja, es könnte schon relativ profitabel sein.
Ja, die Vielschichtigkeit hast du auch super deutlich gemacht. Vielen Dank für diesen Einblick, Florian Liedtke.
Dankeschön.
Das war die 41. Episode des BAK-Podcasts Architektur statt Planung. Die Doktorarbeit ist verteidigt und wird in Kürze als Open Access veröffentlicht. Wenn es soweit ist, tragen wir die Info nach. Die BAK veröffentlicht übrigens jedes Jahr eine Podcast-Staffel mit einem thematischen Schwerpunkt. Die Themen waren seit 2019 Relevanzräume prägen, lebenswerte Stadt, Verantwortung in Krisenzeiten, das war das Corona-Jahr 2020, im Umbruch, Transformation, Räume stärken, das war der letzte DAT, Erprobung in der Praxis und aktuell Antworten auf die Wohnungsfrage. Es ist interessant, zurückzuschauen, zurückzuhören und zu sehen, wie sich Themen über die Jahre entwickeln. Vielleicht möchten Sie, möchtet ihr ja auch noch einmal reinhören. Der Link zur BAK-Podcast-Seite ist in den Shownotes. Die nächste Episode erscheint am 1. Dezember. Ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören, wenn ihr wieder reinhört. Bis dahin, eine gute Zeit. Der Podcast Architektur statt Planung wird in Zusammenarbeit mit dem Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der BAK konzipiert. Redaktion Katrin Urbanek und ich. Moderation und Produktion ich, Kerstin Kuhnekatt. Berlin 2025.